Gut, also schön, dass ihr da seid und schön, dass die Online-Gemeinde auch mit dabei ist. Amen. Lasst uns noch einmal zum Matthäus-Evangelium Kapitel 11 gehen, genau. 11, 28, die Schriftstelle kennen wir, haben wir letzte Woche gelesen. Ich lese noch einmal, diesmal ein bisschen anders. Und zwar heißt es hier, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich will euch Ruhe geben. Die Ruhe ist die Sabbatruhe. Ja, am Sabbat, da ruft dich der Kollege nicht an. Am Sabbat hast du deine Ruhe. Das ist ein bisschen gemeint. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Nochmal die Frage, wer kann Ruhe für seine Seele brauchen? Okay, gut, der eine oder andere. Alle, 100%. Amen. Ich natürlich auch. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Auf die Worte, auf die ich eingehen hier möchte, ist in Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch. Wir werden mal anschauen, was das Joch Christi ist. Okay. Erstens und zweitens, lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also wenn du, ich lese es so, wenn du Ruhe haben willst und Frieden für deine Seele, dann musst du wie Jesus erst ein bestimmtes Joch tragen und dann natürlich sanftmütig und demütig sein. Und das sind nicht alle immer. Okay? Also, darum geht es jetzt ein bisschen. Sanftmütig sein und demütig sein. Du sagst es ja gut, was ist Sanftmut? Sanftmut ist so ein schwammiger Begriff. Naja, hör mal in dich hinein, dann hörst du das schon, du merkst es schon, was Sanftmut ist. Weißt du, was Hochmut ist? Das ist, wenn jemand von oben auf dich runterredet, richtig? Wenn jemand hochmütig ist und du begegnest einem Hochmütigen, dann weißt du sofort, wer das ist. Oder dass der hochmütig ist, richtig? Schon, ne? Oder wenn jemand kleinmütig ist, ständig dasteht und die Hände ringt, ja, und sich am Kopf kratzt, was er wohl machen soll, der ist kleinmütig, das merkst du auch sofort. Und ein sanftmütiger ist jemand, der ganz einfach angenehm ist dir gegenüber. Ich predige heute allen Ernstes über angenehm werden für andere. Wer hätte gerne ein gutes Jahr? Richtig, ein gutes Jahr. Okay, ich sag dir heute, wie du ein gutes Jahr hast. Weil man predigt ja immer am Anfang des Jahres, wie man ein gutes Jahr hat, mache ich jetzt also heute Morgen. Hier ist total easy eigentlich, du musst es dann nur tun. Also, sanftmütig bist du, wenn du angenehm bist für andere. Mach das mal zu einer Priorität, angenehm zu werden für andere. Ich meine, dass du viel weißt und dass du dich durchsetzen kannst und überhaupt, ja, das wissen wir ja alle durch dein Auftreten, das machst du ja ständig deutlich. Aber angenehm sein für andere, schau, das ist nochmal, das ist was anderes, das ist was Besonderes. Die Leute sind unter anderem zu Jesus gekommen, ganz einfach, weil er nett war, weil man ihn ausgehalten hat. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne Leute, die hältst du schwer aus. Da lächeln ein paar Leute, du kennst die auch. Hinterher bist du froh, wenn die wieder weg sind. Ja, und das genau, schau, das soll uns nicht passieren, dass jemand denkt, oh nein. Jemand hat mal im Training, im Jiu-Jitsu-Training, ja, hat zu mir gesagt, du bist mein Angstgegner. Wenn ich ins Training komme und mit dir also da trainieren soll, dann ist das unangenehm. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist der Person unangenehm, das ist aber mal blöd. Möchte ich eigentlich nicht. Natürlich gefällt dir das andererseits, wenn du der Angstgegner von irgendjemandem bist. Ne? Kommt drauf an, wer es ist natürlich. Wenn der so aussieht und du bist sein Angstgegner, dann ist es gut. Aber ich habe mir dann gedacht, ich muss da an mir arbeiten. Und vielleicht bin ich da ja nicht der Einzige. Also ich predige heute Morgen mir genauso wie dir auch, okay? Amen. Und demütig. Schau, Demut ist das Gegenteil von hochmütig. Demütig und hochmütig, muss ich nicht groß erklären. Schau, Jesus hat anderen Leuten den Nutzen gemehrt. Er hat versucht, den anderen einen Mehrwert mitzugeben. Wenn Jesus mit jemandem zusammenkam, dann war die Person hinterher bereichert. Jetzt vielleicht nicht finanziell natürlich, aber ihr wisst, was ich meine. Irgendwie war das ein angenehmes Erlebnis. Ist es ein angenehmes Erlebnis, mit dir zusammenzukommen? Oder sagst du schon, wenn du in den Spiegel schaust, oh. Ja. Nun gut. Schau, im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 5, da heißt es, eure Milde soll allen Menschen kund werden. Nicht eure Strenge, ja, dass du quasi ein laufendes Metermaß bist und immer schaust, ob auch alle die richtige Größe haben, ob alle das Richtige sagen. und ob die auch alle so sind, wie sie sein sollen und so. Schau, wenn du diese ganze Denkungsart mal vollkommen beiseite lässt und wenn jemand auf dich zukommt, du dich fragst, was kann ich jetzt dieser Person an Mehrwert verschaffen? Was kann ich Gutes der Person Gutes tun? Das ist die Denkungsart Jesu. Das ist nicht die Denkungsart der Welt. Tja, weil die Tatsache ist nämlich, wir alle sind irgendwo ich fixiert. Du sagst jetzt, echt? Ja. Schau, wenn wir uns alle hier aufstellen würden jetzt und wir würden dann ein Bild machen, es sind vielleicht zu viele, um alle auf ein Bild jetzt da drauf zu passen, aber ihr wisst, was ich meine, so klassenfotomäßig. Okay. Und das Bild wird gemacht und dann wird es hergezeigt. Auf wen schaust du als erstes? Auf die Flor de Susi oder auf dich selber? Gib's zu. Du schaust auf dich. Wenn du dann da stehst und charmant lächelst, dann sagst du, gutes Bild, gutes Bild. Wenn du aber da stehst, ein Auge zu, das andere offen, Mund leicht verzogen und du linst gerade rüber zur Susi, ja, dann sagst du, furchtbares Bild, furchtbar, müssen wir neu machen. Warum? Weil du nicht gut rüberkommst dabei. So ist es so. Macht aber nichts. Eigentlich, wenn du weißt, du musst wissen, dass es nicht natürlich ist, nett zu sein zu anderen Leuten. Natürlich ist es, anderen Leuten in den Hintern treten zu wollen. Ihnen beizubringen, dass sie machen sollen gefälligst, was du willst. Und der will natürlich jetzt, dass du machst, was er will. Und dann hast du schon wunderbare Gemeinschaft hier. Okay, also, schau. Wenn du nicht das Joch Christi auf dich nimmst und wenn du nicht ein Maß an Sanftmut und an Demut dir erwirbst, dann wird dein Leben friedlos sein und dann wirst du mühselig und beladen sein und du wirst immer empfinden, du hängst in einem Joch drinnen, das eigentlich nicht für dich gemacht ist. Und du hast völlig recht, dieses Gefühl stimmt tatsächlich. Also es steckt doch ganz schön viel in diesem Vers drinnen, wenn man mal so schaut. Also dreh dich mal zu deinem Nachbarn auf der einen Seite und sag, sei sanftmütig. Dann drehe ich mal zu dem auf der anderen Seite und sage, sei demütig. Ja, Sanftmut und Demut. Amen. Du sagst, Sanftmut und Demut, Pastor, das ist so eine Sache. Und es stimmt. Schau, sanftmütig und demütig und eine Ruhe haben nur diejenigen, die Gott in ihrem Leben haben, erstens, und die auch glauben, dass er sich kümmert und dass er eingreift. Hör mal, du kannst nur dann sanftmütig sein, anderen Leuten gegenüber, Und du verlierst nur dann deinen Impuls, ja, sofort in Verteidigungsstellung zu gehen. Nur dann, wenn du weißt, dass Gott über dich wacht, seine Hand über dir drüber hat. Ansonsten musst du immer schauen. Also so kommst du natürlich zu keinem Frieden. So Frieden und Sanftmut und Demut und diese Qualitäten, die entwickeln sich nur dann, wenn du mit dem Eingreifen Gottes rechnen tust. Also in anderen Worten, das kann sich ein bisschen ziehen, damit bis du was gelernt hast und bis du was erlebt hast mit Gott. Und sogar wenn du was erlebt hast mit Gott, dann kann es immer noch sein, dass du dich da vertust. Das Alte Testament, speziell die Geschichte Israels, also bei Mose, ist voll mit solchen Begebenheiten. Überleg dir mal. Wäre es für dich glaubensfördernd, wenn dein Chef dir nachlaufen würde und dir Aktien geben würde und Depotbriefe und so weiter und dann noch die Taschen mit Geld dir vollstopfen würde und dann auch noch die Frau käme und dir Goldketten rumhängen würde und sagen würde, so, zieh fröhlich deiner Straße? Ist nicht schlecht, ne? Das ist in Israel passiert, als sie aus Ägypten ausgezogen sind endlich. Und dann gehen sie jetzt also Richtung Rotes Meer und dann kommt dem Pharao plötzlich, Mensch, was haben wir gemacht? Wir haben unsere Arbeitskräfte ziehen lassen, die wir mit 0 Euro entlohnt haben am Tag. Und dann reiten sie also hinterher, die größte Armee seiner Zeit oder die mächtigste, die wichtigste Armee ihrer Tage und treffen auf Israel am Roten Meer. Und Gott teilt das Rote Meer, nachdem Mose seinen Stab drüber hält und sie ziehen durch und die Ägypter denken sich, was die Israeliten können, können wir auch, aber sie haben natürlich nicht mit dem Gott Israels gerechnet. So werden also die letzten Israeliten auf der anderen Seite rausgehen aus dem Roten Meer und die Armee des Pharao gerade vollzählig im Meer drinnen ist, lässt Gott einfach das Meer wieder zuklappen. Zack. Und die ganze Armee wird davon gewaschen und Gott sagt zu Mose und zu Israel, diese Feinde werdet ihr nie wiedersehen. Stell dir mal vor, du hast supermächtige Feinde, die dich in der Hand hatten, jahrelang, jahrzehntelang. Und dann kommt Gott zu dir persönlich und sagt zu dir, diesen Feind wirst du nie mehr sehen. Wer wird sich freuen? Du wärst total begeistert, richtig? Und es sind die auch. Im 2. Mose Kapitel 14 passieren diese Dinge. Und in Kapitel 15 schwimmen die letzten toten Ägypter davon. Und Israel schaut mit so einem offenen Mund und sagt, hey, Gott hat uns geholfen. Und dann singen die ein Lied. Die singen ein Lied von Vers 1 bis Vers 22. Die hüpfen und tanzen und machen und tun und freuen sich und immer noch höher und immer noch schöner. Und das ist ja nicht schlecht. Die erinnern sich an den Sieg von vorhin. Okay, das war bis Vers 22. Dann kommt Vers 23, da ziehen sie weiter, 2. Mose 15. Sie ziehen weiter, kommen in die Wüste hinein und kommen an einen Ort, an dem es kein Wasser gibt. Vers 24. Und sie murrten gegen Mose und sagten, wo ist das Wasser, wo bleibt denn das Wasser? Wasser, wir brauchen Wasser, Wasser, wir brauchen Wasser, unsere Tiere brauchen Wasser, Wasser. Wozu sind wir überhaupt aus Ägypten raus, wenn wir hier kein Wasser haben? 2 Verse nach ihrem Lied. Murren sie. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre oder mir, aber ich hätte mir schon gedacht, dass die Freude von vor 2 Versen noch anhält und die sich dann anschauen und sagen, hey, er hat uns durchs Rote Meer gebracht und er hat uns nicht in die Wüste hineingebracht, um uns hier untergehen zu lassen. Wir sind im Meer nicht untergegangen, wir werden auch in der Wüste nicht untergehen. So hätten sie reagieren sollen und das hätte Gott auch erwartet. Aber das haben sie nicht gemacht. Stattdessen murren sie. Sie erinnern sich nicht an den Segen, den sie gerade eben noch erlebt haben, sondern sie murren. Und Gott redet sie trotzdem, aber ihr wisst, was ich sagen will. Sie haben den Segen von gestern vergessen. Sie haben den Segen von gerade eben vorher noch vergessen. Vergessen, einfach vergessen. Sag mal, vergisst du deinen Segen auch? Schau, du wirst nie ankommen in Sanftmut und in Demut. Du wirst nie ankommen im Vertrauen auf Gott, wenn du den Segen, den du gerade eben noch erlebt hast, gleich im nächsten Moment schon wieder vergessen hast. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, erinnere dich. Erinnere dich. Ja, erinnere dich. Das passiert im Neuen Testament genauso. Im Neuen Testament speist Jesus die 4000. Und alle sind begeistert und die Jünger, die sammeln noch die Brocken ein und die guten Brocken, die man noch essen kann, sammeln sie ein und ist wunderbar. Und dann wird das alles verbraucht und sie fahren im Boot über den See Genezareth. Und da sagt Jesus zu ihnen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Und die Jünger schauen sich an und sagen sich, oh, weil wir vergessen haben, Brot mitzunehmen. Er hat Hunger und wir haben nichts. Und jetzt sagt er, wir sollen uns hüten vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. In anderen Worten, passt auf, dass er nicht bei den falschen Leuten kauft. Na? Er schimpft uns. Jesus hat gerade geschimpft über den Pharisäer, Sauerteig. Und jetzt schimpft er uns wegen der Brote, weil wir vergessen haben, Brot zu kaufen und mitzunehmen. Und Jesus sagt, Leute, hallo, habt ihr schon vergessen, was mit den 4000 gerade passiert ist? Wie wir die gespeist haben? Habt ihr die 5000 vergessen, wie wir die gespeist haben? Brot ist nicht das Thema. Und dann haben sie erkannt, ach, der spricht von der Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer, vor der sollen wir uns hüten. Die haben vergessen, dass sie gerade noch gesegnet waren und kein Brot eigentlich kein Problem war. Die haben das schon wieder vergessen. Vergisst du den Segen auch, den der Herr dir gerade noch gegeben hat? Es wäre nicht die schlechteste Idee, ab und zu aufzuschreiben, was der Herr Gutes an dir getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So heißt es bei dem Psalmen. Amen. Okay, das war jetzt der Anfang. Also sag mal mit mir, erinnere dich an deine vergangenen Siege, an deine bisherigen Siege. Amen. Okay, aber jetzt mal ganz kurz, was ist das Joch Jesu? Das Joch Jesu ist eigentlich hart ziemlich einfach zu erklären. Ich will jetzt mal über 2 Waschbecken sprechen. Guter Punkt, pass auf. 2 Waschbecken, ich spreche jetzt mal über 2 Waschbecken. Einmal hat Jesus ein Waschbecken in der Hand und er wäscht mit seinen Händen die Füße von anderen Leuten. Er dient denen. Und das zweite Waschbecken, das hat Pilatus und er wäscht mit seinen Händen seine Hände. Ein paar Stunden, nachdem Jesus Füße gewaschen hat, wäscht Pilatus Hände. So, Jesus hat gedient, Pilatus dient nicht. Im Gegenteil. So, Jesus, schau, was ist passiert? Ich muss ganz kurz ausholen. Jesus weiß, in dieser Nacht wird er verraten werden, in dieser Nacht wird er verhaftet werden und er wird am nächsten Tag wieder ans Kreuz gehen. Er wird jetzt vor Gericht gezerrt werden, er muss vor Pilatus und vor den Kaiphas und er muss vor den Herodes, alle diese Dinge. Petrus wird ihn verleugnen, Judas wird ihn verraten, alle werden ihn verlassen, das weiß er alles. Er weiß, dass alle diese Dinge auf ihn zukommen. Sind es angenehme Sachen? Es sind unangenehme Sachen. Jesus weiß, es kommt ein großer Sturm auf mich zu. Er weiß, es kommen unangenehme Dinge auf ihn zu. Und so lädt er jetzt seine Jünger ein in den Obersaal, um mit ihnen Abendmahl zu feiern. Ihr wisst schon, Passa, Abendmahl. Und während sie dort sind, sagt Jesus unter anderem, ich werde jetzt überliefert werden, ich werde sterben und so weiter und so fort. Ich werde dann auferstehen und so. Und während er noch das sagt, passen die Jünger gar nicht auf, sondern die unterhalten sich darüber, wer unter ihnen der Größte ist. Lukas 22, wer ist der Größte unter uns? Du hast hier gerade eine Riesenlast um den Hals, als Jesus jetzt, und seine Jünger, die reden davon, wer unter ihnen der Größte ist. Also ich kann mir vorstellen, dass Jesus die Augen verdreht hat und gesagt hat, ey, das ist ja wohl ein Witz. Und dann spricht er zu ihnen und er sagt, die Leute in der Welt, die Herrscher der Welt und die Richter der Welt und so weiter, diejenigen, die Völker knechten, die lassen sich Wohltäter nennen und verleihen sich gegenseitig Orden und Preise. Ja. Und die Tyrannen, die lassen sich Wohltäter nennen und so. Aber bei euch soll es anders sein. Bei euch soll der Größte aller Diener sein. Der Größte soll aller Diener sein. Wie der Jüngste. Ein Niemand. Nicht allzu sehr von sich eingenommen sein. In anderen Worten, schau nicht nach den Privilegien, die ein Thron mit sich bringt, sondern schau auf die Verantwortung und schau auf die Aufgaben. Denn wenn du eine Machtposition hast, dann kannst du ein großer Segen sein für viele Menschen. Und natürlich auch ein großer Fluch, schon klar. Aber Jesus sagt, kümmert euch da nicht so sehr um euch, um eure und um eure Privilegien, sondern kümmert euch darum, dass es anderen Leuten gut geht. Schau, ich kenne massenweise Pastoren, und ich habe auch selber zugehört, die beten für Wachstum, Gemeindewachstum. Herr, lass die Gemeinde wachsen, Herr, bring Leute von Norden, Süden, Osten, Westen, lass sie kommen, Herr. Ich bin vollkommen abgekommen davon, so zu beten. Ich bete jetzt ganz anders. Ich sage jetzt, Herr, gib mal ein Wort, das den Leuten dient. Und zwar so sehr, dass sie von Norden, Süden, Osten, Westen kommen, weil es ihnen was bringt. Amen. Ja, was hast du? Schau, wenn du nichts zu sagen hast und es kommen 1000 Leute, dann gehen die ja wieder. Ja, ist so. Wenn du eine Firma hast, dann bitte den Herrn nicht um Kunden. Oh Herr, gib mir Kunden, gib mir endlich Kunden. Vollkommen verkehrt. Denk dran, was der Kunde wollen könnte. Bet vielmehr, Herr, gib mir gute Produkte, gib mir richtig gute Produkte, lass mich die besten Produkte verkaufen hier, die es gibt für meine Kunden. Wenn du nämlich dann diesen Ruf hast, dass es bei dir gute Sachen gibt, dann kommen die Leute ganz von selber. Du musst dann nicht mehr um Kunden bitten, sondern du musst schauen, dass du die raushältst aus dem Laden, weil sie dich sonst überrennen. Seid ihr noch da? Schau, wir sprechen über Sanftmut und über Demut und über das Joch Christi und über Frieden. Okay, über Frieden für deine Seele. Ich sag dir, wie du Frieden kriegst für deine Seele und wie du ein gutes Jahr kriegst. Wie du ein gutes Jahr hast, Halleluja. Ja, es ist gar nicht so einfach, man muss es dann halt nur machen. Und ich predige da zu mir selber ganz genauso, meine Damen und Herren. Ja, ich bin da nicht ausgenommen, ich stehe hier nicht, weil ich alles schon weiß, sondern der Herr, der ohrfeigt auch mich, aber so, wenn sich das manchmal so anfühlt bei dir. So, Amen. Also, Jesus wäscht mit seinen Händen die Füße anderer und dient Pilatus, dagegen wäscht seine eigenen Hände. Lass mich nur ganz kurz bei Jesus bleiben. Jesus stellt fest mit seinem Adlerauge, er sieht, dass von diesen Leuten, die sich alle für die Größten halten, dass von denen keiner es auf sich genommen hat, den anderen die Füße zu waschen. Und Sklaven hat Jesus keinen, weil das war eine Sklavenarbeit, Leuten die Füße zu waschen. Ihr wisst schon, die kommen vom Staub der Straße und dann setzt sich der Herr hin und hält die Füße hin und dann kommt der Sklave und wäscht zu ihm und dann geht der Herr wieder weiter und geht im Haus herum. So ungefähr so wie du. Du gehst auch nicht mit den Stiefeln vom Feld oder von der Arbeit in die Wohnung hinein, sondern du ziehst sie aus, richtig? Nimm jetzt mal an. Und dann ziehst du dir Hausschuhe an, deswegen heißen die ja so. Dann läufst du mit der Hausschuhe rum, damit das Haus nicht so dreckig wird. Und jetzt hat niemand denen die Hausschuhe ausgezogen. Und alle Jünger waren ja die Größten. und wollten das auch klar machen, dass sie die Größten sind. Und da kam keiner drauf, dass sie einander, wenn es schon keiner macht, ja, die Füße waschen könnten. So als Freundlichkeit. Ist es eine Freundlichkeit? Ist es keine Notwendigkeit? Ist es eine Freundlichkeit, die das Leben angenehmer macht? Weil waschen musst du dich selber, okay? Jesus hat seine Jünger nicht gebadet. Als Petrus gesagt hat, ihr wisst, auf was ich raus will, die Fußwaschung, ne? Sagt Petrus dann, greifen wir jetzt vor, er sagt, Herr, du willst mir die Füße waschen? Und Jesus sagt, jupp. Und er sagt, nein, keineswegs. Und Jesus sagt, wenn ich dir jetzt nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an dem, was ich tue. Petrus, sag mir nicht, was ich machen soll. Wenn ich dir die Füße wasche, dann lass mich gefälligst die Füße waschen und sag mir nicht, ich soll dir nicht die Füße waschen. Ja, Herr, wenn das so ist, ja, dann den ganzen Körper und das Haupt. Und Jesus sagt, baden kannst du dich selber. Du hast heute schon gebadet, ich muss dich nicht noch einmal baden. Ja, sondern nur die Füße. Den Schmutz der Welt. Eine Freundlichkeit. Und tatsächlich, Jesus sieht es also, dass keiner das gemacht hat. Und er legt sein Obergewand ab und er gürtet sich mit einem Handtuch. Und dann wäscht er seinen Jüngern die Füße. Und jetzt stell dir mal vor, dein Chef wäscht dir die Füße. Das ist ein bisschen blöd. Stell dir vor, Jesus wäscht dir die Füße. Du wirst sagen, hör, das stimmt irgendwie nicht. Herr, das ist verkehrt. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, dir die Füße zu waschen und nicht du mir. Das ist komisch. Okay, ja, aber Jesus macht da ja was draus. Er macht eine Lektion draus. Meine Lektion heute Morgen macht er draus. Er sagt, ich, und das können wir nachlesen in Johannes Kapitel 13, da steht es in den ersten 1 bis 17 Versen, können wir nachlesen. Jesus steht auf vom Mahl, sie haben noch nicht getafelt, sondern sie sind gerade noch am Anfang. Er steht auf und er gürtet sich und er macht es im Bewusstsein, dass er von Gott ausgegangen ist und zu Gott gehen wird. Er macht es im Bewusstsein dessen, dass Gott ihn gesandt hat als und dass er zurückgehen wird und dass er wieder göttliche Vollmacht in Fülle, ganz und gar, total, an sich nehmen wird, wenn er wieder im Himmel ist. Im Bewusstsein also, dass er der Größte ist. Weil die Frage war ja, wer ist der Größte? Im Bewusstsein, dass er tatsächlich der Größte ist von Gott her, ja, erniedrigt er sich. Du kannst dich nicht erniedrigen, wenn du nicht weißt, dass Gott dich erhebt und dass du in seiner Hand bist. Ansonsten musst du dir immer das raushängen lassen, dass du der Größte bist. Ansonsten musst du immer alle anderen fragen, was denkst du von mir? Denkst du, ich bin der Größte? Die denken nicht, du bist der Größte, die denken, sie selber sind der Größte. Okay? Nur dann, wenn du weißt, dass du in der Hand Gottes bist und dass Gott dich zu seiner Zeit befördert, nur dann kannst du anderen Leuten dienen und bringst da keinen Zacken aus der Krone. Danke für das donnernde Amen, aber das ist tatsächlich so. Und es ist echt interessant. Ich war mal auf einer Pastorenkonferenz und da saß ich mit einem Prediger, der einen Heilungsdienst hat und so weiter. Und der war einer der Sprecher und wir haben uns unterhalten und wir sind ins Gerede gekommen, bis praktisch eine Minute vor seinem Vortrag. Und dann sind wir halt miteinander in den Vortrag gegangen und ich saß dann in der ersten Reihe, während er gepredigt hat. Und dann kam der Geist Gottes über ihn und er hat für den einen oder anderen in der Versammlung gebetet. Und weil kein Ordner da war, hat er mich gebeten, ob ich mich hinter denen hinstellen könnte. Und ich habe mir gedacht, hey, ich bin doch auch ein Prediger, ich bin doch auch ein Pastor. Es ist nur ein Zufall, dass du da oben stehst und nicht ich, ja? Ich bin dann natürlich aufgestanden und habe dann Ordner gespielt. Ja? Hat mir sogar Spaß gemacht. Da fällt dann jemand unter der Kraft Gottes um. Wow, fängst du den auf und legst den hin. Habe ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht, ja? Aber war da wieder dran. So stehe ich da also und flitze da rum und der sagt, ah, die Person, ich habe ein Wort für dich und ich bete jetzt für dich. Und tatsächlich, betet für die Person, haut's um, fällt in meine Arme, schau. Ein Ordner. Ich war ein Ordner. Aber ich muss zugeben, ich habe mir gedacht, okay, bis ich dann wieder geschmeidig geworden bin in der Hand des Herrn, ja. Na, echt wahr. Plötzlich stellst du fest, Mensch, so demütig, wie ich dachte, bin ich ja gar nicht. Was ist los mit mir? Na, das hat wahrscheinlich der Herr angezettelt, um mir das mal so zu zeigen. So, Jesus wäscht jetzt seinen Jüngern die Füße. Jetzt pass mal auf. Diese Füße, die gehören Leuten, die ihn, er wäscht demjenigen, der ihn verraten wird, die Füße. Er wäscht dem, der ihn verleugnen wird, die Füße. Der ihn dreimal verleugnen wird, wäscht er die Füße. Leuten, von denen er genau weiß, die werden ihn in dieser Nacht alle verlassen, in wenigen Stunden werden ihn alle verlassen, denen wäscht er die Füße. Also die Sache ist die, Jesus hat von seinen Jüngern nicht allzu viel erwartet. Er hat gewusst, das sind immer noch Menschen, Und wenn ich jetzt auch freundlich bin zu denen, das heißt nicht, dass die dann freundlich sind zu mir, wenn es mal drauf ankommt. Also wenn du anderen Leuten gegenüber freundlich bist, dann erwart zunächst mal nichts. Dann erwart nicht, dass die freundlich sind dir gegenüber. Na, ich habe die Story gehört von einem kleinen Buben, 9-Jährigen, der so eine Botschaft gehört hat. Ne, dien anderen Leuten und es ist gut für dich. Glückselig bist du, wenn du das magst. Jesus sagt es übrigens auch. Wenn ich jetzt hier euch die Füße gewaschen habe, liebe Jünger, dann, und ich bin der Herr und ich bin der Lehrer und ich bin der Meister und es stimmt, das bin ich wirklich. Wenn ich das an euch getan habe, dann seid ihr jetzt schuldig, das einander zu tun. Ich habe euch ein Vorbild gegeben. Und diesen Vortrag hat der Bub also gehört, diese Worte hat er gehört. Und dann hat er sich gedacht, hey, ich bin jetzt auch mal freundlich. Und dann hat er tatsächlich Leuten die Tür aufgehalten, in der Schule und sonst wo die Tür. Der kam heim und hat dann gemeint, ich hab 47 Mal Leuten heute die Tür aufgehalten und habe ihnen gesagt, haben Sie einen schönen Tag. Ja? Und so, und war freundlich. Hat ihm was gebracht, hat ihm gefallen. Okay, das ist total einfach. Naja, der hat es aber nicht gemacht. Oder wie die Reaktion von den Leuten dann war, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, wenn du jemand die Tür aufmachst, das kann heute sein, schau, dass wenn du einer Frau heute die Tür aufhältst, dass sie sich da nicht irgendwie bei dir bedankt, sondern feministisch aufgeklärt, wie sie ist, ja, sagt, es ist patriarchalisch oder so. Aber weißt du was? Mir ist es egal, ich halte ihnen trotzdem die Tür auf. Ja? Sagt jemand Danke, Amen. Also wenn ich dazu komme, ja, wenn jemand anders mir die Tür aufmacht, dann mache ich da keinen Zirkus, sondern gehe durch und sage auch Danke. Amen. So, Füße waschen, überleg dir das mal. Jesus hat von seinen Jüngern nicht allzu viel erwartet. Er hat an anderer Stelle, hat es aber diese Diskussion gegeben. Sie saßen in Kapernaum im Haus, sie kamen gerade heim. Und Jesus sagt, worüber habt ihr denn geredet auf dem Weg? Und sie schweigen. Warum? Weil sie sich unterhalten haben, wer der Größte unter ihnen ist. Und das wollten sie vor Jesus nicht zugeben. Und dann weiß Jesus das natürlich und er ruft ein Kind herbei. Und er sagt, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, ja, der nimmt mich auf. Und der ist der Größte im Reich Gottes, ja, der sich um jemanden kümmert. Jetzt pass mal auf, abstrahiert jetzt mal. Jesus ruft ein Kind herbei und sagt, wer sich um so ein Kind kümmert, der ist der Größte. Wir können jetzt nicht ständig uns um Kinder nur kümmern, weil wir treffen wahrscheinlich mehr Erwachsene als Kinder. Ich lese da draus, dass du nicht allzu viel erwarten sollst. Was erwartest du von einem Kind? Erwartest du von einem Kind Reife? Erwartest du von einem Kind Höflichkeit, Freundlichkeit? Oder erwartest du von einem Kind Launen und gewisses Maß an Unberechenbarkeit? Unreife natürlich. So, für mich sagt Jesus da, erwarte ruhig von den Leuten, denen gegenüber du freundlich bist oder sein willst, vorhast zu sein, dass die unreif sind, dass die schräg reagieren, dass die nicht so reagieren, wie du das gerne hättest. Bleib aber trotzdem dabei, sei trotzdem freundlich. In anderen Worten, erwarte von deinem Nächsten nicht allzu viel. Dreh dich mal um zu deinem Nachbarn und deut einfach nur auf ihn. Der weiß dann schon. Ja? Erwarte nicht allzu viel von den anderen. Erwartet viel vom Herrn, aber von anderen Leuten nicht unbedingt jetzt. Es ist gut für dich. Ich sage dir mal eins, die Welt wird dich noch oft, oft enttäuschen. Und du wirst oft, oft die Gelegenheit haben, zu sagen, hey, ich war gut zu dieser Person und jetzt ist die Person schlecht zu mir oder durchwachsen. Ne? Wieso ist die jetzt so? Wieso ist der jetzt so? Hak's ab und sag's nicht mein Thema. Mein Thema ist, den Leuten einen Mehrwert zu verschaffen, denen zu dienen. Okay, also erinnere dich an deine vergangenen Siege und zweitens sei freundlich, egal wie die anderen reagieren. Okay, und wenn du das magst, dann ist es gut. Jesus hat mit seinen Händen Füße gewaschen. Pilatus hat seine eigenen Hände gewaschen. Er hat nicht gedient, im Gegenteil. Er hat die Verantwortung versucht abzuwaschen von seinen Händen. Das ist echt eine blöde Sache. Denn was ist passiert? Pilatus war der Richter, der Jesus hätte freigeben müssen. Denn gegen Jesus lag nichts vor. Man hat Jesus in der Nacht gefangen genommen, man hat ihn vor Gericht gestellt und es lag nichts vor. Pilatus erkennt sogar, dass nichts vorliegt gegen ihn. Jesus hat nichts Böshaftes, Böswilliges getan, nichts. Und anstatt Jesus jetzt freizugeben, wie seine Aufgabe gewesen wäre, diskutiert er mit den Leuten. Kreuzige ihn. Und er hat behauptet, er ist der König der Juden und dies und das und jenes. Und so verklagen sie ihn und reden. Und Pilatus sagt, das ist doch alles Quatsch und ihr wisst es doch. Aber die Volksmenge, die schaukelt sich auf, schau. Es ist ein Mob, der hier brüllt. Und Pilatus denkt sich, Mensch, wie gehe ich da jetzt vor? Am besten ist, ich lasse dieser Volksmenge ein wenig Blut sehen, dann sind sie zufrieden. So lässt er Jesus also schlagen von seiner Polizei. Die Kinder, ihr dürft die Knüppel mal kreisen lassen. Und dann verhauen sie Jesus, setzen ihm eine Dornenkrone auf und verspotten ihn und machen alle diese Dinge. So die Polizei darf sich ein wenig ausleben. Ja, das ist ganz schlecht, was sie da machen. Und dann nimmt Pilatus den blutigen Jesus und stellt ihn vor die Menge und sagt, schaut den Menschen hier an. Es reicht doch, ich lasse ihn jetzt los. Und sie brüllen stattdessen, kreuzige ihn, weil er sieht, dass da jetzt ein Tumult losbricht. Lässt er dieses Waschbecken kommen und wäscht sich die Hände in Unschuld. Der hat auf eine jüdische Sitte zurückgegriffen. Wenn man, kannst du nachlesen, im 3. Mose 21 ungefähr. Und zwar, wenn man auf dem Feld einen Toten gefunden hat und man wusste nicht, wer den erschlagen hat, dann sollten die Ältesten kommen, ja, sollten eine Kuh nehmen, eine junge Kuh, sollten ihr das Genick brechen und sollten über der dann in diesem Bach die Hände waschen und sagen, wir waschen unsere Hände in Unschuld, wir wissen nicht, wer diesen Toten erschlagen hat. Dass es ein todeswürdiges Vergehen ist, das ist klar, weil dieses Tier da stellvertretend für den Bösewicht gestorben ist. So, wir waschen unsere Hände in Unschuld. Und Pilatus hat es auch gemacht. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Seht ihr zu. Pilatus, nö, nein, du hast jetzt Vollmacht, du hast jetzt diese Position, die du immer haben wolltest. Du hast jetzt all diese Privilegien. Jetzt musst du dich auch dieser Position gewachsen zeigen. Jetzt musst du auch das Richtige tun, obwohl es schwer ist, obwohl alle dagegen sind. Du kannst jetzt nicht dein Fähnlein nach dem Wind hängen. Du musst jetzt machen, was richtig ist, aber das können nicht alle. Auch Leute in der Regierung können das nicht, offensichtlich. Sehen wir ja an Pilatus hier. Pilatus sagt, ich weiß, was ich jetzt mache, ist verkehrt, aber ich übergebe den jetzt euch. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Pilatus, so haut es nicht hin. Du kannst deine Hände nicht in Unschuld waschen. Du hast die Macht, den freizulassen. Es ist deine Aufgabe, es fällt jetzt dir zu und du tust das nicht. Du versagst. Pilatus ist ein paar Jahre später, kurze Zeit später, 2 Jahre später, soweit ich weiß, dann versetzt worden, in Ungnade gefallen und versetzt worden. Aber die Juden sind gekommen und haben gesagt, wenn du den nicht kreuzigst, dann beschweren wir uns beim Kaiser. Dann ruinieren wir deinen Ruf. Dann sagen wir Sachen über dich, die schlecht sind. Ja, dann vernichten wir deine Existenz. Wir können das. Und Pilatus hat sich gedacht, naja, bevor ich da meine Existenz vernichten lasse, begehe ich lieber ein großes Verbrechen und ein großes Unrecht. Schau, da müssen dann wir die innere Kraft haben und sagen, nö. Wir müssen das Richtige tun, auch wenn es schwer ist. Versetz dich mal in die Position von Pilatus. Ja, du bist jetzt jemand und musst eine schwere Entscheidung treffen. Eine, die unpopulär ist. Dann musst du trotzdem die richtige Entscheidung treffen. Sag mal jemand Amen. Schau, aber das wirst du nur dann können, das wirst du nur dann tun, wenn du weißt, dass du in Gottes Hand bist. Wenn du weißt, dass Gott seine Hand über dich hält, dass du nicht verlieren kannst, dass Leute dich bedrohen können. Aber du vielleicht schon erfahren hast, was in Hebräer Kapitel 13, Vers 5 steht. Und so, da steht, der Herr ist mein Helfer, was sollte mir ein Mensch tun? Ich will mich nicht fürchten, der Herr ist mein Helfer, was sollte mir ein Mensch tun? Und wenn sie dich noch so bedrohen, ja, dann musst du trotzdem das Richtige tun in deiner Position. Amen. Betrifft jetzt vielleicht nicht alle, aber die Pilatusse unter uns betrifft es. Amen. Okay, gut. Dann noch was Wichtiges. Lass uns jetzt mal rübergehen zu Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10. Denn wir können natürlich nicht über Dienst und so weiter sprechen und über Freundlichkeit und über Selbstlosigkeit und über dieses Joch Christi. Wir besprechen übrigens jetzt, was das Joch Christi ist. Nett zu sein zu anderen, anderen Leuten einen Mehrwert zu verschaffen, anderen Leuten weiterzuhelfen, sich selber zu vergessen und stattdessen das Kreuz auf sich zu nehmen und anderen Leuten ein Segen zu sein. Schau, wenn dem Gutes tun nicht müde wirst, sagt das Wort Gottes im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 9, wenn dem Gutes tun nicht müde wirst, dann wirst du zur richtigen Zeit ernten. In anderen Worten, die guten Dinge, die du tust, die werden zu dir zurückkehren. Sag mal, preis dem Herrn. Okay. Du musst also hier kein Helfer-Syndrom entwickeln. Du musst hier nicht übertrieben Dinge tun, sondern du musst ganz einfach nur freundlich sein, so wie es dir halt jetzt zufällt, wie es sich ergibt. Okay? Also entspannt bleiben, okay? Bei diesen ganzen Dingen. Aber wir müssen jetzt natürlich noch den barmherzigen Samariter anschauen. Ich lese mal Lukas Kapitel 10, Vers 25. Ich lese und kommentiere. Das ist richtig gut, was da alles drinnen steckt. Wichtige Lektion für uns heute Morgen. Also Lukas Kapitel 10, Vers 25. Siehe, ein Gesetzesgelehrter, einer, der die Bibel genau kannte, der stand auf und versuchte ihn, Jesus. Und er sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Im Alten Testament. Jesus konnte nicht sagen: Glaube an mich und es ist alles gut. Denn er war noch nicht ans Kreuz gegangen. Der hätte das nicht verstanden, der Mann. So argumentiert Jesus anders. Er antwortet mit einer Gegenfrage. Er sagt: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Und der Mann, der hat wirklich Ahnung. Und er kommt sofort auf das wesentliche Gebot. Und er sagt, er aber antwortete, Vers 27, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit allem, was in dir steckt, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. In anderen Worten, der soll, bezieh bei allem, was du magst, Gott mit ein, denk an Gott, weih deine Tage Gott, weih deine Tätigkeiten Gott, deine Familie Gott, weih alles, was du magst Gott, mach alles zusammen mit Gott. Und schau, dass es ihm gefällt. Und, heißt es dann weiter, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu dies und du wirst leben. Lieb deinen Nächsten, so wie ich das heute Morgen bringe, ja? Und du wirst leben, sagt Jesus zu dem Mann. Hammer. Und der Mann, der ist jetzt, muss man wissen, der ist rabbinisch geschult. Der ist keiner, der die Bibel einfach liest und für sich erkennt und sagt: Hey, ich pack das. Ich verstehe das. Gottes Geist ist in mir. Er gibt mir Licht. Sondern der ist rabbinisch geschult. Der sagt jetzt: Wer ist mein Nächster? Und wer ist mein Nächster? Wer ist derjenige, den ich lieben soll? In Abgrenzung zu denen, die ich hassen darf. Weil die Rabbis haben das gepredigt, ja. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Jesus spricht darüber in der Bergpredigt. Der Mann sagt jetzt also: Und wer ist mein Nächster? Und dann kommt Jesus mit einer Hammergeschichte, ja, die über die Jahrtausende zu uns spricht und zu vielen Leuten überall auf der Welt spricht. Wer ist mein Nächster? Und Jesus nahm das Wort und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Jerusalem ist hoch oben, da ist der Tempel, und der Mann ging nach Jericho hinab. Jericho ist weit unten, 900 Meter Höhenunterschied, Distanz horizontal ungefähr 25, 30 Kilometer zwischen Jerusalem und Jericho. Ein Mann, der ging also diesen steilen Weg hinab, und der Weg, der ging so durch Schluchten und durch enge Plätze, durch Hohlwege ging der durch, und dort gab es Höhlen und so weiter und so fort, und dort haben die Räuber gehaust. In der Höhle, da hausen die Räuber. So hätte dieses Lied geklungen, wenn man es in Israel gesungen hätte. Bei uns ist es im Wald, im Wald. Wer kennt es auch noch? Okay, gut, der eine oder andere. Im Wald. Und der Mann, der ging also von Jerusalem nach Jericho in eine räuberinfizierte Gegend, allein. Und er fiel unter die Räuber. Ich meine, was erwartet man auch anders? Damals ist kein Mensch allein dort runtergegangen. Keiner. Schon gleich gar nicht mit dem Geldbeutel. Dieser Dummbeutel. Und er fiel unter die Räuber, die ihn auch auszogen, ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Man kann jetzt, also dieses Gleichnis hat viele Schichten, okay? Und ich gebe jetzt eine neben der offensichtliche. Hier ist die Rede von der Menschheit. Dieser Räuber, der zieht von der Wiege los und er steigt jetzt ab bis zur Bahre nach Jericho, von Jerusalem nach Jericho, von der Wiege bis zur Bahre. Okay? Und dort geht er jetzt also durchs Leben, und im Leben wird er ab und zu überfallen von Räubern. In anderen Worten, Schicksalsschläge stellen sich ein. Und er wird ausgezogen und dann hat er nichts mehr an. Dann leidet er Mangel, dann ist er pleite. Richtig? Und er kriegt Schläge versetzt. Schläge, dass er dann Wunden hat hinterher. Die symbolisieren Krankheiten. Und es geht weiter und sie ließen ihn halbtot liegen. Ganz tot ging es nicht, weil dann wäre das Gleichnis schon vorbei. Aber, sondern halbtot lassen sie ihn liegen. Halbtot. Hier ist die Rede von Armut, von Krankheit und von Tod. Merkt ihr das? Und das sind alles Dinge, die jeden Menschen auf der Welt betreffen, früher oder später, irgendwann einmal. Und manche trifft es so hart, dass sie zum Schluss halbtot und nur nackt und bloß da liegen. Großer Teil der Menschheit, ein guter Teil der Menschheit ist so. Denen sieht man es teilweise gar nicht an, aber es ist so. Ja, sie sind zerschlagen und sie sind verzweifelt. Und jetzt passiert was. Zufällig aber, Vers 31, ging ein Priester jenen Weg hinab. Ach, das ist wunderbar, das ist fantastisch, das ist richtig gut. Ein Priester, es könnte nichts Besseres passieren, als dass da jetzt ein Priester kommt. Denn der dient ja im Tempel, der geht nicht nur in die Gemeinde, sondern der ist auch noch Mitarbeiter. Weil nicht alle Leviten, nicht alle Nachfahren Aarons und Nachfahren Levis waren Priester. Es gab die Priester und die Leviten. Die Priester, das waren diejenigen, die im Tempel mitgearbeitet haben, die besser Bescheid wussten als andere. Es ist ein Glücksfall. Der Mann hat richtig Glück gehabt, dass jemand, der theologisch gebildet war, der genau weiß, was Gott will, jetzt an ihm vorbeikommt. Puh. Aber was macht Jesus aus dem? Pass mal auf. Und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorbei. Er ging an der entgegengesetzten Seite vorbei und hat nicht so genau hingeschaut. Denn hey, er kommt gerade aus dem Gottesdienst. Er hat gearbeitet, er war Mitarbeiter. Er hat richtig hart mitgearbeitet und jetzt will er heimgehen, jetzt will er seine Ruhe haben. Er hat heute schon Gott gedient, jetzt kann er das nicht auch noch machen, indem er es am nächsten dient. Da geht er jetzt. Aber was er natürlich macht, ist, er betet für ihn. Während er vorbeigeht und ihn liegen lässt, oh Herr, lass ihn am Leben, ich bitte dich. Und schick jemanden, der ihm hilft, der besser ist und edler ist und kein so ein Charakterschwein ist wie ich. Und dann läuft er vorbei. Also echt blöd. Ne? Da haben wir jemanden, der eigentlich rein äußerlich alles richtig macht. Der auch weiß, was der Wille Gottes ist, aber er versagt total, rundheraus kläglich. Ebenso, Vers 32, kam aber auch ein Levit, der an den Ort gelangte. Und er sah ihn, ein Levit. Levit ist ein Rechtsanwalt, ein Levit ist ein Bibellehrer. Ein Levit ist jemand, der von Ort zu Ort reist, um dort in den Synagogen Vorträge zu halten über das Wort Gottes. Ein Prediger, nicht kein Mitarbeiter, sondern ein Reiseprediger, der kommt hier vorbei, wunderbar. Also wenn der Priester nichts getaugt hat, der Mitarbeiter in der Gemeinde, dann haben wir jetzt hier einen Prediger. Dann haben wir hier einen Bibellehrer, der weiß, was Sache ist und der hilft ihm doch jetzt ganz bestimmt. Aber was macht er? Jesus lässt auch den scheitern. Er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Wie haben die beiden es wohl irgendwie gerechtfertigt vor sich, dass sie den Mann da liegen ließen? Obwohl sie wussten, du sollst doch deinen Nächsten lieben. Wie kannst du deinen Nächsten besser lieben, als wenn du mal nachschaust, ob er überhaupt noch lebt und ihm dann ein wenig weiterhilfst? Wie haben sie das gemacht? Sie haben sich wahrscheinlich gedacht, hey, der blutet noch. Das bedeutet, die Räuber sind noch in der Gegend. Ich muss schauen, dass ich Land gewinne, sonst erwischen die Räuber mich auch. Weil die waren ja allein, der Levit und der Priester. Die hatten auch Angst. Und das Nächste ist natürlich, was ist, wenn der schon tot ist oder ich fasse ihn an und er stirbt? Dann bin ich unrein. Da muss ich mich absondern. Ihr wisst schon, kultisch unrein im Sinne des mosaischen Gesetzes. Blöd, also nur, ich hab dann, wenn ich jetzt dem helfe, dann habe ich nur Scherereien. Ich habe nur Scherereien, nur Scherereien. Die wollten keine Scherereien. Die wollten einfach ihren Alltag weitermachen, die wollten ihre Bahn weiterlaufen, die wollten keine Scherereien. Aber hör mal, als Christ hast du ab und zu Scherereien. Auf Scherereien musst du dich einlassen. Da du hast dich zu Jesus bekehrt und zu Scherereien. Weißt du vielleicht nicht, aber das ist so. Du hast dich zu Jesus bekehrt und zu Scherereien. Und jetzt kommt der Dritte, jetzt kommt ein Samariter an. Und dieser Samariter, der wird innerlich bewegt. Der Einzige, von dem es in der Bibel noch heißt, soweit ich jetzt mich erinnere, im Neuen Testament noch heißt, in den Evangelien, dass er innerlich bewegt wurde, ist Jesus. Er wurde innerlich bewegt, von Barmherzigkeit bewegt. Er wurde innerlich bewegt, das hat ihn nicht kalt gelassen. Oh, da liegt einer. Da muss ich jetzt sofort hingehen und muss schauen. Und der Mann, der sieht, da steckt noch Leben drin, und dann verbindet er ihn und desinfiziert ihn. Das heißt, dass wenn es so heißt, er goss Öl und Wein auf seine Wunden, der hat ihn verbunden und desinfiziert. Das hat er gemacht. Damals hatten die kein Desinfektionsmittel, die haben Alkohol genommen. Wein oder Schnaps. Ja, und haben den dann entsprechend eingerieben. Und dann nimmt er diesen Mann, bedeckt ihn wahrscheinlich ein wenig, ja, und dann setzt er ihn auf sein eigenes Tier. Der Mann ist auf Geschäftsreise, der ist auf Reisen. Der ist jetzt unterwegs, der hat auch was zu tun. Und er lässt sich auf die Scherereien ein. Und er setzt ihn auf sein eigenes Pferd. Nicht auf eins der Lasttiere, die er mit sich da führt, sondern auf sein eigenes Pferd. Er läuft. Der Samariter läuft und der Mann reitet. Was hat der Mann für ihn getan? Überhaupt nichts. Das war einfach nur ein Menschenkind in Not. Ein dummes Menschenkind in Not, das allein diesen Weg da gegangen ist. Und dann nimmt der Samariter diesen Mann und führt ihn in die Herberge. Damals gab es keine Krankenhäuser, wie wir sie hatten. Er hat ihn in die Herberge und dann hat er einen Tag hergenommen und hat sich selber Scherereien gemacht, indem er auf diesen Mann aufgepasst hat. Scherereien. Und am nächsten Tag hat er dann dem Wirt einfach 2 Denare gegeben, das sind ungefähr 200 Euro, hat er ihm gegeben und hat gesagt, kümmere dich um ihn, bis ich wiederkomme. Und wenn es mehr kostet, dann bezahle ich das. Schau, der Mann, der hat jetzt seine Hilfsbereitschaft und seine Barmherzigkeit nicht an den Wirt abdelegiert. Der hat nicht gesagt, so, ich war jetzt gut zu dem, jetzt bist du gut zu ihm. Hat er nicht erwartet. Überleg dir das mal. Der hat von anderen Leuten so viel nicht erwartet. Und vom Staat ist hier schon gleich überhaupt gar nicht die Rede. Merkt ihr das? Schau, der Herr, der spricht hier nicht zum Staat, sondern der spricht zu dir und zu mir, zum Individuum. Ich kann das nicht vertiefen, ich hätte gute Lust dazu, ja? Weil das größte Monopol und das schwerfälligste Monopol und das ineffizienteste Monopol, das es im ganzen Land gibt, das ist nicht eine große Firma, sondern das ist der Staat, ja, der in einer gewissen Weise auch eine große Firma ist. Okay, nun gut, misch mich da jetzt nicht ein. Auf jeden Fall, der delegiert es nicht an andere, er kümmert sich selber, er macht es zu seiner Sache. Er macht das Gutes tun und das Hilfeleisten zu seiner Sache. Und jetzt lassen wir noch darauf eingehen, warum hat Jesus unbedingt einen Samariter genommen und nicht einen Juden, hier als Beispiel? Weil er auf sich selber verweisen wollte. Ihr müsst wissen, dass die Juden damals Jesus nicht für einen vollen Juden gehalten haben. Die Samariter waren auch keine vollen Juden, sondern es waren Halbjuden. Die Juden, die sich mit anderen Völkern, die Babylonier dort angesiedelt haben, vermischt haben. Die haben die nicht mehr vollgenommen. Ja? Außerdem haben die eine etwas schräge Theologie gehabt. Die haben zwar an den Herrn geglaubt, aber sie haben nicht geglaubt, dass der heilige Berg der Zionsberg ist mit dem Tempel drauf, sondern die haben gesagt, nein, der ist bei uns in Samaria. Das ist der Berg Gerizim, dort wo Mose den Segen vorhat lesen lassen und verkündigt hat. Das ist der heilige Berg, das ist der richtige. Also der hat noch eine schräge, Samariter haben eine schräge Theologie gehabt. Ja, die war nicht so hundertprozentig geschult, wie die Juden das waren, wie der Priester und der Levit. Aber dieser Samariter tut jetzt was Gutes. Also zurück zu meinem Dingens. Die Juden haben damals gedacht, dass Jesus, oder sich eingebildet und verbreitet, dass Jesus natürlich nicht der Sohn Gottes ist. Und auch nicht der Sohn von Josef ist. Denn der hat Maria erst geheiratet, als sie schwanger war. Jesus ist also ein Halbjude. In anderen Worten, eigentlich ist er auch nicht besser als ein Samariter. So haben die ihn angeschaut. Und deswegen macht Jesus jetzt sich quasi zu einem, im Bild hier, zu einem Samariter. Zu jemandem, auf den die anderen runtergeblickt haben. Und er hat sich gedacht, hey, ich komme damit zurecht, dass ihr unzufrieden seid mit mir. Wichtig ist mir, dass Gott zufrieden ist mit mir und er ist dann zufrieden mit mir, wenn ich ihn liebe und wenn ich anderen Leuten den Nutzen mehre. Also egal, was andere über dich denken, wichtig ist für dich, was Gott über dich denkt. Denn er fördert dich dann und er macht dich dann zu etwas Besonderem und er gibt deiner Seele Frieden. Amen. Okay, ich muss jetzt Schluss machen. Meine Güte, die Zeit. Aber wir halten mal fest. Vergesst deine alten Siege nicht. Erinnere dich an sie. Sei sanftmütig und demütig, okay? Und lass dich ruhig ab und zu auf Scherereien ein. Wir halten nochmal fest. Lass mich das noch unterstreichen jetzt hier. Dieser Samariter, der hat sein Leben nicht völlig aufgegeben für diesen Notleidenden. Hat er nicht gemacht. Er ist weiter seiner Arbeit nachgegangen. Er hat nur dafür gesorgt, dass dieser Herbergswirt sich um den Mann kümmern konnte. Er hat sich das was kosten lassen. Okay? Er hat in anderen Worten sein Geld für sich arbeiten lassen. Wisst ihr, wir als Gemeinde machen das auch. Wir stecken jeden Monat Tausende in Evangelisation an Orte, an die wir nicht hinkommen können. An die man teilweise wirklich ganz, ganz schwer hinkommt. Wir finanzieren Leute, die dorthin gehen können, weil sie aus diesen Ländern sind, weil sie wissen, wie man dort mit Leuten spricht und so. So, wir lassen auch unser Geld arbeiten. So wie unser Samariter hier. Dem Wirt hat er 2 Denare gegeben, hat gesagt, kümmere dich um diesen Mann, und er selber ist an seiner Arbeit nachgegangen. So können es wir auch machen. So, in anderen Worten, wenn du mithilfst, das Evangelium zu verbreiten, ja, und die Gemeinde zu finanzieren, das Reich Gottes zu finanzieren, dann bist du auch ein guter Samariter im Sinne Christi hier. Kannst du das sehen? Okay, das war jetzt noch ein guter letzter Punkt. Amen. Halleluja. Vater, wir bitten dich, dass du uns Gelegenheiten zum Gutes tun gibst. In deinem Wort heißt es ja, im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10, wir sind geschaffen zu guten Werken, die du für uns vorbereitet hast. Vater, wir können uns nicht um jeden Halbtoten, der am Straßenrand liegt, kümmern, aber Vater, du hast Kandidaten für uns, denen wir dienen können, die auf uns ansprechen, Herr. Denen wir helfen können, ohne uns zu übernehmen, ohne dass es allzu große Scherereien und Schwierigkeiten gibt und wir allzu sehr von unserem Alltag abweichen müssen. Vater, hilf uns, diese Gelegenheiten, Gutes zu tun, zu erkennen, Vater, egal wie klein sie sind. Dass wir das dann tun, Herr, und zunehmen an Frieden der Seele und glückselig sind, Herr. So wie Jesus das verheißen hat, dass man es wird, wenn man so handelt. So, Vater, wir laden dich ein und bitten dich, Herr, zeig uns, was wir tun können, um anderen ein Segen zu sein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, gut. So viel von mir an dieser Stelle. Und die Anne kommt noch und sagt uns ein kurzes Wort zum Opfer. So, kriegt von mir noch ein Mikrofon.